Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Christoph Dierenbacher. Kurze Einweisung am Boden, dann ab ins Flugzeug. Der Adrenalinspiegel steigt, die Kabinentüre öffnet sich und dann geht's los. Fallschirmspringen erfreut sich auch bei Menschen mit Behinderungen immer steigender Beliebtheit. Und dementsprechend haben wir heute zwei junge Damen eingeladen, die sich getraut haben und werden versuchen, die Faszination des Fallschirmspringens zu erörtern. Uns über Telefon zugeschalten ist Herr Thomas Alber. Er ist Geschäftsführer von Skydive, einem Unternehmen, das Fallschirmsprünge anbietet und das eben auch für Kundinnen und Kunden mit Behinderung. Herr Alber, ich würde gern mit Ihnen beginnen und Sie gleich fragen, was denn vor dem Sprung für Vorbereitungen notwendig sind, damit ein solcher stattfinden kann.
Ja, also vor dem Sprung machen wir eine kurze Einweisung, beschreiben dem Passagier entsprechend die Position, Einnahme der Körperhaltung, dauert ungefähr 10 Minuten und dann geht es im Prinzip auch schon los.
Gibt es jetzt von der körperlichen Konstitution her Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Oder ist es sehr unproblematisch, was die körperliche Verfassung angeht?
Nein, also unproblematisch kann man nicht sagen. Also es muss schon, sage ich mal, eine Grundbewegungsfähigkeit da sein. Also jemand, der, sagen wir mal, beispielsweise ab dem Hals gelähmt ist, mit dem wird das nicht funktionieren. Ja. Also ich habe gestern eine MS-Patientin gesprungen, eine MS-Kranke gesprungen, die hat halt Schwierigkeiten, ihre Beine richtig zu bewegen und hat halt kaum Kraft. Das kann man machen. Aber es hängt immer ein bisschen von der Art der Behinderung ab. Man kann jetzt nicht sagen, generell jeder, wie auch immer, Schwerstbehinderte kann springen. Das wäre zu viel des Guten. Das geht nicht.
Was wären da zum Beispiel Faktoren, die das absolut unmöglich machen, was Sie sagen, wenn Sie davon ausgehen müssen, dass dies oder jenes vorliegt, dann geht ein Fallschirmsprung
mit Sicherheit nicht. Ich glaube, jetzt einmal gehört zum Beispiel von Dingen wie so extrem einsetzende Spasmen, unkontrollierte oder solche Dinge. Das ist natürlich eher abträglich, wenn man das nicht garantieren kann oder nicht voraussehen kann, dass das einsetzt, dass man sagt, der Passagier verkrampft sich komplett oder fängt an, wild zu zucken oder solche Dinge, das würde man ausschließen müssen. Ja.
Als nächstes würde ich gerne Frau Nadine Holzer vorstellen. Frau Holzer, Sie sind 2005 gesprungen. Was war denn die Motivation? Warum tut man sich das an, dass man sich kopfüber aus dem Flugzeug wirft?
Ja, also meine Motivation war einfach das, dass ich mal was machen wollte, dass mir nicht an jeder nachmachen kann und auch eben nicht an jeder, der keine Behinderung hat. Man braucht einfach Mut dazu und es machen sicher nicht jeder, der gehen kann, bringt den Mut auf, sich kopfüber aus dem Flugzeug zu werfen und darum habe ich gedacht, ich probiere es aus. Und zeigt, dass das eben trotz Rollstuhls möglich ist, eben das zu machen.
Ja, mit Ihnen mitgesprungen ist Frau Eva-Maria Brosecker. Frau Brosecker, sind das ähnliche Motive gewesen, die Sie dazu getrieben hat, wie die Frau Holzer es hier eben beschrieben hat? Oder ist bei Ihnen eine andere Motivation dahinter gesteckt?
Ich würde sagen, es war eine andere Motivation. Und zwar, ich wollte einfach schon irgendwas mal, also Verrücktes muss man schon sagen, machen, das was gleichzeitig abschätzbar ist wegen der Gefährlichkeit und einfach Sachen, die was noch nicht so schnell wer gemacht hat. Und es wurde belohnt.
Inwiefern?
Weil das Erlebnis, obwohl es jetzt schon eine Zeit lang her ist, wie drinnen ist, wie wenn es gestern gewesen war.
Kann man sagen, das brennt sich ein ins Gedächtnis?
Ja, also auf mir auf alle Fälle. Man muss sagen, wie ich noch das schon fertig war und dann bin ich auf der Autobahn gefahren und habe das Fenster offen gehabt und der Wind ist in das Gesicht gestreift, habe ich nur das Feeling gehabt, wow, ich bin jetzt nur am Himmel und rase so die Erde runter und der Wind hat mir das Feeling quasi nur mal zurückgegeben. Man kann sich da voll schnell wieder reinversetzen.
Frau Holzer, Sie haben genickt vorher bei der Beschreibung.
Ja, es ist vor allem, wenn man daran zurückdenkt, dieser Adrenalinschub ist sofort wieder da und man wird sofort wieder aufgeregt und man kann sich einfach sofort wieder daran erinnern, wie es war. Diese Nervosität vor dem Absprung ist sofort wieder da.
Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Mich würde vor der Musikpause noch interessieren, Herr Alber, gibt's denn sehr viele Kunden, die in letzter Minute noch kneifen?
Also ich habe jetzt ein bisschen mehr wie 8000 Sprünge, habe vielleicht, sagen wir mal, zwei Hände voll erlebt, die sitzen geblieben sind. Ja. Das gibt's ab und zu, aber sehr selten. Einer im Jahr vielleicht.
Einmal im Jahr vielleicht, das ist nicht besonders häufig.
Nein.
Mag auch vielleicht daran liegen, dass die Freiheit über den Wolken grenzenlos ist. Und genau das werden wir uns jetzt auch hören in musikalischer Form, nämlich vom Reinhard May.
Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
Ja, willkommen zurück bei einer Frick-Radio-Sendung mit dem Titel Freier Fall ins Glück. Fallschirmspringen für Menschen mit Behinderungen. Wir versetzen uns noch einmal kurz zurück. Man steigt ein ins Flugzeug. Es geht langsam, aber beständig hoch auf 3000, 4000 Meter. Herr Alber, können Sie uns noch mal schildern, sozusagen, wie das technisch dann abläuft, ein solcher Sprung?
Ja, es ist so, im Flugzeug wird sich dann miteinander verbunden. Wir haben 4 Befestigungspunkte. Wir haben 2 an den Hüften und 2 an den Schultern. Die an den Hüften werden festgezogen. Und dann sind wir eigentlich im Prinzip auch schon sprungfertig. Die Sprungbrille wird aufgesetzt, die Tür geht auf und dann nimmt man die Absprungposition ein und dann geht's los.
Ich glaube, am Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja stets so, dass man nie allein springt, sondern immer mit einem Tandemmaster, also einem ausgebildeten Trainer. Richtig. Hat das hauptsächlich sicherheitstechnische Überlegungen oder gibt es noch andere Gründe, die dafür sprechen?
Ja, also beim Tandem ist halt für den Passagier das Ganze relativ risikolos, sage ich jetzt einmal. Der kann im Prinzip keine Fehler machen. Ein guter Tandemmaster kann alle Eventualitäten handeln. Und der Passagier ist halt nie alleine am Schirm. Also auch die Landung übernimmt der Tandemmaster. Und insofern ist das ja völlig, ja, eigentlich gefahrlose Geschichte. Und wenn man allein springen will, hat man viel längere Einweisungsphase und man müsste auch fähig sein, den Schirm alleine zu steuern. Und das bedarf natürlich einer wesentlich längeren Ausbildung, bevor es soweit ist, einer längeren theoretischen.
Soweit, so klar. Ja. Ich möchte jetzt die Frau Holzer und Frau Prosecker bitten, sich noch einmal sozusagen zurückzuerinnern. Wie ist denn das Gefühl, wenn so die Fliegertür aufgeht, man stürzt die da kopfüber rein, was geht einem da durch den Kopf?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, wenn mich jetzt mein Flugbegleiter sozusagen nur mal fragt und springen wir, ich sage nein. Also hoffentlich fragt er mich nicht, weil sonst fliegen wir wieder retour, ohne dass ich rausgesprungen bin. Und ich war froh, dass ich im Endeffekt dann gar nicht die Möglichkeit gehabt habe, zu überlegen, wann ich springe, sondern der Walter, mein Flugbegleiter, hat mich einfach geschnappt und es war schon, wir waren schon draußen. Nein. Also ja. Es war Adrenalin pur und ich war einfach nur froh, wie der Schirm dann aufgegangen ist und ich mit einem normalen Atmen habe können dann, weil es war einfach diese, oh Gott, jetzt der freie Fall, es stoppt nichts. Es geht von 4000 Meter innerhalb von 54 Sekunden, glaube ich, runter auf 2000 Meter und das war dann doch relativ flott, ohne irgendwelche Absicherungen jetzt für einen selber spürbar.
Mir ist so gegangen, also bis zum Auffliegen war alles okay, dann, wie dann die Tür aufgegangen ist und wir dann so quasi an der Kante gesessen sind, habe ich mir gedacht, wieso bist du so blöd? Wieso tust du das an? Aber ich muss heute sagen, ich tue es auf alle Fälle wieder und ich habe es auch danach nur mal gemacht. Also ich habe mir gedacht, das muss man einfach erleben. Die Freiheit, was man dann wirklich hat, wenn man dann so schwerelos mit dem Wind im Gesicht runterfliegt.
Und wie ist es, wenn der Schirm dann aufgeht? Ist das ein Gefühl der Erleichterung oder bereut man es dann, weil dann geht ja das schon dem Ende zu, der Sprung?
Ich muss sagen, für mich war das beides im einen oder anderen. Ich war wirklich froh, dass die Sicherheit da ist, okay, jetzt kann nichts mehr passieren und ich kann es noch ein paar Minuten genießen, diesen Flug. Aber andererseits habe ich gedacht, wenn dann einmal der Schirm offen ist, ist es so schnell vorbei, wo man dann auch eigentlich gedacht habe, es hätte schon noch ein paar Minuten länger sein können.
Mir ist da ähnlich gegangen, ja. Also der freie Fall an sich war mir einfach viel zu kurz.
Wir haben das aber auf Band, wie sich das anhört, wenn sich ein solcher Schirm öffnet. Vielleicht kann ich die Technik bitten, das einmal kurz zuzuspielen. Kurz und heftig, würde ich sagen. Wenn man dann sozusagen zu Boden segelt, landet, wie geht's dann weiter? Muss man sich da erstmal aus einem Wirrwarr von Gurten befreien oder wie darf man sich das vorstellen?
Also man braucht natürlich einen erfahrenen Tandemlehrer, der überhaupt landen kann mit einem Behinderten, weil das ist auch eine Kunst für sich. Und sobald man dann wirklich die Erde berührt hat, kommen dann schon die Zuschauer angerannt und helfen einem auf und befreien uns von den Gurten. Ja, also es ist eher kontrolliert, wie er war.
Herr Alber, noch ein Wort zur ablauforganisatorischen Seite. Wenn ich jetzt denke, man will das vielleicht jemandem zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken, wie viel sollte man denn sich beiseite geschafft haben?
Ja, so um die 220 Euro. Also wir verlangen 215 Euro. Und da ist alles dabei, Einweisung, kriegt man Anzug von uns, Kopfbedeckung, Brille. Auf Wunsch gibt's Videos extra, da springt jemand mit oder wir machen das mit einer Armkamera. Das wird nochmal 89 Euro kosten. Das ist so, das was man sich auf die Seite legen muss, wenn man das machen möchte.
Wir fliegen auch wieder hinauf in 4000 Meter Höhe und springen ein weiteres Mal hinunter. Ich habe gerade aus dem Publikum die Frage bekommen, was man denn hört, wenn man aus dieser Höhe herabspringt. Muss ich weitergeben?
Ja, also wenn der freie Fall vorbei ist, kann der Tandemmaster mit einem wieder Kontakt aufnehmen und man kann während des Flugs mit ihm sprechen. Aber während des freien Falls selbst habe ich nichts gehört, weil ich war einfach mit mir selbst zu sehr beschäftigt. Einfach damit ich das Atmen für mich einfach gut atmet und Luft kriege einfach, weil da ist man einfach zu sehr mit sich selbst. Also ich zumindest war mit mir selbst zu sehr beschäftigt, ohne irgendwas, damit ich irgendwas höre.
Ja, mir ist da ein bisschen anders gegangen. Ich war zwar auch sehr überwältigt über diese sogenannte Freiheit und Ausblick, was mir sehr gut gehabt hat. Aber neben den Windgeräuschen hat man schon die Stimme des Lehrers gehört. Passt alles? Oder so, und jetzt geht der Schirm auf. Und ja, das war dann schon ein bisschen beruhigend, dass man weiß, okay, da hinten oben hängt auch noch einer, der alles im Griff haben soll. Wird.
Herr Alber, wie viele Schüler sozusagen haben Sie im Laufe Ihrer Karriere schon begleitet?
Also ich habe jetzt ein bisschen mehr wie 8000 Sprünge insgesamt gemacht und es werden circa so 4.500 Tandemgäste gewesen sein, mit denen ich gesprungen bin.
Gibt es welche, an die Sie sich besonders gern zurückerinnern oder die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, gibt einige natürlich. Es gibt Leute, die halt einfach die Fähigkeit besitzen, sich, sagen wir mal, ihre Freude extrem auszudrücken oder sich wirklich sehr freuen. Das macht einem natürlich auch selber viel mehr Spaß, wenn man merkt, dass das für jemanden ganz was Besonderes war, was es schlussendlich auch ist. Und nicht bloß so, wie soll man sagen, so ein Abenteuertourismus, der natürlich da auch teilweise zu vermerken ist. Aber es gibt natürlich Passagiere, die meinen das sehr gerne. Ja. Sehr ältere Leute sehr oft, die sich das ihr ganzes Leben schon wünschen und dann mit 70 oder 80 Jahren sich den Traum einmal verwirklichen. Da macht es besonders Spaß.
Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht traue, habe ich noch bis 80 Zeit, mir das zu überlegen?
Solange Sie einen Sprung von der Bierbank überleben, ist das kein Problem.
Das ist doch gut zu wissen. Aber Frage an alle drei, sowohl an den Lehrer als auch an die Schüler. Hilft Schreien eigentlich? Weil ich habe im Internet einen Artikel gefunden von einem Mann, der gesagt hat, er hat nur noch geschrien, wie er ausgeflogen ist.
Es hilft zum Atmen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und befreit.
Also mir persönlich wäre Schreien zu anstrengend, weil da kann ich das nicht genießen, was ich rundherum sage. Also ich bevorzuge eher nicht zu schreien.
Da muss ich mich meiner Kollegin anschließen. Also ich habe das vielleicht ganz kurz am Anfang geschrien, aber dann war es mir auch zu anstrengend, weil eben, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach das Atmen dann im Vordergrund steht.
Und der Genuss.
Ja.
Ihren Äußerungen entnehme ich, Sie würden es jederzeit wieder machen?
Ja. Einfach, wenn man es dann ein zweites Mal, meiner Meinung nach, glaube ich, doch mehr genießen kann, weil man dann schon weiß, was auf einen zukommt.
Und laut meiner Erfahrung, durch das, dass ich eben schon dreimal gesprungen bin, kann man sagen, man erlebt bei jedem Mal was Neues und intensiver. Also wo man zuerst beim ersten Mal gar keine Zeit gehabt hat, auf Kleinigkeiten zu schauen, hat man dann beim zweiten, dritten Mal dann einen anderen Blick. Und ich muss schon sagen, das ist wie ein Rausch. Und ich würde es wieder machen.
Gibt es irgendwas, was Sie Hörerinnen und Hörern mit Behinderung, die jetzt sich die Sendung als MP3 heruntergesaugt haben, mit auf den Weg geben würden?
Lassen Sie sich nicht von Leuten verunsichern, so nach dem Motto, ja, wieso jetzt denn du das können oder so, sondern man sollte immer den einzelnen Fall anschauen und dann wird entschieden von den Lehrern her, ist das möglich, ist das realistisch, weil die haben die Erfahrung. Und normale, sage ich mal, Bürger, die noch nie gesprungen sind, die können sich das weder für sich selber als gesunde Person nicht vorstellen, weder für Menschen mit Behinderung.
Soweit so klar, Frau Holzer.
Und ich würde einfach sagen, wenn man den Wunsch nach Freiheit hat und den Mut aufbringt, so etwas zu machen, nur zu, es zahlt sich aus.
Gibt es noch etwas, das der Sprunglehrer abschließend gerne loswerden würde?
Ja, ich schließe mich da den Vorrednerinnen an. Wer es machen will, soll es versuchen. Auf unserer Homepage unter skydive-tirol.com kann man alle weiteren Informationen erhalten und ansonsten halt uns anrufen und dann kann man darüber sprechen. Also nicht zögern, machen, das Leben ist kurz genug.
Ja, dann würde ich sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Ich sage danke zu meinen heutigen Gästen fürs Kommen.
Danke auch.
Danke auch.
Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen sowie Fotos und, wenn es technisch glaubt, auch Videos zu dieser Sendung finden Sie auf www.frick-radio.at. Für die technische Unterstützung bedanken wir uns heute bei Andreas Karl Berger. Namens des gesamten Frick-Radio-Teams verabschiedet sich am Mikrofon Christoph Dirnbacher.